Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Nach einem verregneten Abend steigt Nebel zwischen den uralten Bäumen der Apfelplantage auf, als am frühen Morgen des 1. Februars 1896 über Fort Thomas im US-Bundesstaat Kentucky die Sonne aufgeht. Im ersten Zwielicht des Tages macht der Farmarbeiter John Hewlett seinen ersten Rundgang, als er einen Fund macht, der Geschichte schreiben wird. Und damit herzlich willkommen zur allerersten Folge von Früher war mehr Verbrechen,
dem historischen True Crime Podcast. Wir sind Katharina
und Nina
und wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei allerersten Folge. Triggerwarnung in eigener Sache. Schwangeren und werdenden Eltern würden wir empfehlen, in dieser Folge einige Stellen zu überspringen. Die jeweiligen Abschnitte kennzeichnen wir in den Shownotes.
Außerdem, wenn ihr sehr empfindlich seid, was sehr grafische Darstellung von Gewalt angeht, dieses Verbrechen ist sehr blutig und wir werden in den Shownotes darauf hinweisen, welche Stellen ihr dann vielleicht lieber vermeiden solltet.
Und für alle, die jetzt noch dabei sind, wir wünschen euch viel Vergnügen.
Und Katharina, wie geht's dir heute so?
Bisher noch sehr entspannt.
Ja.
Ich bin natürlich jetzt gespannt, was der junge John so gefunden hat.
Ja, das kann man noch sein. Sagt dir aber bis jetzt noch nichts?
Nein, bis jetzt noch nichts.
Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob es dir nachher was sagt. Ich denke, dass es ein relativ berühmter Fall ist. Wir werden sehen, ob du oder unsere Zuhörer schon davon gehört haben oder wie gesagt, vielleicht auch in einem anderen Zusammenhang. Denn das ist zumindest in Amerika eine sehr berühmte Geschichte. Das hat am Vorabend stark geregnet.
Okay.
Und es ist sehr neblig, der Boden ist weich und John läuft eben rum. Es ist noch kein volles Tageslicht. Und da sieht er an einem Abhang am Rande der Apfelplantage eine Frau liegen. Er sieht halt nur ihre Umrisse, ihre Beine liegen. Und jetzt muss man dazu sagen, es ist halt schon etwas beeindruckend, aber für ihn war das zunächst mal nicht so ungewöhnlich. Weil
er das da jeden Morgen gefunden hat?
Ja, oder? So ähnlich. Man muss dazu sagen, diese Plantage liegt in Newport und direkt neben Newport liegt Fort Thomas. Ein relativ neuer Militärstützpunkt zu der damaligen Zeit. Und da gibt es sehr viele junge Soldaten, die ganz gerne mal sich mit den Damen niederer Moral aus dem nahegelegenen Cincinnati in diese Apfelplantage verziehen, um da zu tun, was man so tut.
Und lassen die Frauen dann da liegen.
Und manchmal kommt es vor, dass sowohl Damen als auch Herren morgens in mehr oder weniger
desolatem
Zustand in dieser Plantage gefunden werden. Genau.
Lebend in der Regel.
Ja, nein, lebend. Ach, okay. Also betrunken halt. Also nach einer durchzechten Nacht eingeschlafen. Okay. Also, und das ist auch das, was John erwartet hat, da zu sehen. Dann ist er also los und hat erstmal dem Plantagenbesitzer, Mr. Locke, Bescheid gesagt, dass er eben da schon wieder so eine Dame am Liegen hat. Die haben eben erwartet, das ist wahrscheinlich eine Prostituierte, die sie da jetzt sozusagen mal entfernen müssen. Und da das Ganze ja damals auch nicht legal war, wie wir wissen, haben sie dann also erstmal die Polizei informiert. So kam dann eben auch die Polizei. Mittlerweile war der Tag etwas fortgeschritten, es war mehr Licht. Und als man nun zu der Dame zurückkehrte, fiel einem auf, dass rings um sie herum alles voller Blut war. Und die Dame lag auch in keiner sehr natürlichen Haltung. Also wir müssen uns das so vorstellen, das ist so eine kleine Böschung und die läuft hinunter zu einem Zaun. Und die junge Frau lag mit dem Kopf nach unten Richtung Zaun, also mit den Beinen nach oben, Kopf nach unten, die Hände über den Kopf ausgestreckt. Der Rock der Dame war nach oben über den Kopf gezogen. Das heißt also, sie war untenrum unbekleidet.
Ja.
Und der Oberkörper war mit dem Rock abgedeckt quasi. Also unten nackte Beine, oben Rock. Mit der Polizei war auch gleichzeitig noch ein Gerichtsmediziner gekommen. Frag mich nicht warum, denn zu dem Zeitpunkt sind sie nicht davon ausgegangen, dass man...
Haben sie das hinterher behauptet oder?
Nee, also das ist schon so.
Okay.
Das weiß man auch. Warum das so war, das weiß keiner so ganz genau.
Vielleicht dachte der Gerichtsmediziner, ich habe hier so wenig zu tun, ich gehe mal mit.
Ja, genau. Also das kann gut sein, weil Newport war zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich eine Kleinststadt. Und man weiß ja, wie das ist. Es war wahrscheinlich einfach diese drei Leute, die da gearbeitet haben und die sind dann halt alle einfach mal hin, weil das war spannend oder so. Keiner hat erwartet, dass da jetzt irgendwas besonders Außergewöhnliches passiert ist.
Mhm.
Ja, und weil wir uns Ende des 19. Jahrhunderts befinden und die Polizeiarbeit noch nicht ganz so war, wie sie heute ist, hat dieser Gerichtsmediziner dann also diese junge Frau am Fuß gepackt und sie einfach mal so über den Kopf die Waschung runtergeworfen.
Was?
Ja, also sie quasi schlägt einen Purzelbaum.
Warum
und die Füße landen Richtung Zaun. Der Oberkörper liegt jetzt also quasi Böschung ab, du verstehst, der hat sie so umgedreht. Und dabei geht der Rock, der ja nach oben geklappt war, runter und sie stellen fest, dass die Frau keinen Kopf hat.
Oh mein Gott, das sind ja Helden.
Wie wir uns vorstellen können, sind jetzt alle, inklusive des Gerichtsmediziners, sicher, dass diese Frau tot ist.
Das, also ganz ehrlich, das würde ich jetzt auch, spätestens jetzt würde ich das auch annehmen.
Also, kein Kopf, das erfordert natürlich jetzt andere Maßnahmen, weil man ja davon ausgegangen war, dass man es mit einer betrunkenen Prostituierten zu tun hat und jetzt feststellt, dass man es mit einer ermordeten Prostituierten zu tun
hat. Eventuell war sie ja trotzdem betrunken gewesen.
Genau, also immer noch zu diesem Zeitpunkt ist der erste Gedanke, dass es sich dabei um eine Prostituierte handelt, die in der Nacht zuvor mit einem der Soldaten...
Die in der Nacht zuvor den Kopf verloren hat.
Genau, ja. Jedenfalls wird natürlich sofort das Ganze... zum Tatort erklärt.
Ja.
Die Leiche wird dann auch relativ schnell abtransportiert nach Newport zum Gerichtsmediziner.
Haben die denn das Areal abgesucht nach dem Kopf? Weil es kann ja auch möglich sein, dass der nicht ganz so weit sich vom Körper entfernt hat.
Genau, dazu kommen wir gleich noch. Also sie haben zunächst mal die Leiche weggebracht. Dann gibt es jetzt zwei Stränge. Einmal die Untersuchung der Leiche quasi und dann einmal die Untersuchung des Tatorts. Das wurde von verschiedenen Teams gemacht. Sheriff Plummer, der aus Newport dahin gekommen war, hat sofort erkannt, als er die Szene gesehen hat, okay, das übersteigt meine Fähigkeiten. Ich bin kein Detective, ich kann das nicht untersuchen. Und hat dann sofort sich an die Polizei in Cincinnati gewandt und dann zwei Detectives von der Mordkommission quasi aus Cincinnati hinzugezogen. Detective Crim und Detective McDermott. Und die haben sich mit diesem Fall des Weiteren beschäftigt. Bei der Untersuchung des Tatorts wurden zudem Fußspuren gefunden. Die Spuren eines Mannes und einer Frau, das wird später noch wichtig, die in die Plantage hineinführen. Dann bricht die Spur der Frau weg. Sie läuft davon. Er ihr hinterher. Und das kann man alles an der Form der Fußspuren nachverfolgen. Und daran, dass die Frau auch durch Matsch gelaufen ist, durch tiefen Matsch, das würde man normalerweise ja nicht mit Absatzschuhen tun.
Zumindest nicht, wenn du es vermeiden kannst.
Richtig. Also hatte sie wahrscheinlich einen guten Grund, das zu tun. Und dann eben auf diesen Tatort, den späteren Leichenfundort zu. Zudem fand man in der Umgebung auch noch Teile ihrer Kleidung, teilweise in Bäumen hängend. Es muss da zu einem gewaltigen Kampf gekommen sein, wo auch ihre Kleidungsstücke abgerissen wurden. Interessant ist aber, dass die Kleidung, die sie am Körper trug, nicht durchnässt war, sondern nur vom Morgentau ein bisschen feucht. Das bedeutet also, dass sie nach dem Starkregen in der Vornacht zu Tode gekommen sein muss. Das würde bedeuten, dass sie nach 22.30 Uhr am Tatort angekommen und dort abgelegt worden ist. Auch konnte man feststellen, dass die Büsche ringsum den Leichenfund herum bis zu einem Meter hoch mit Blut vollgespritzt waren. Unter der Leiche selbst, also gerade unter dem Stumpf des Halses quasi, war eine sehr große Blutlache. Und es hat dann auch jemand im Boden ein bisschen gegraben. Und dann haben sie halt gesehen, dass das so tief in den Boden eingesickert war, dass er so weiter gar nicht, also er kam gar nicht tief genug, um kein Blut mehr in der Erde zu haben.
Das heißt, es ist davon auszugehen, dass zumindest die Enthauptung vor Ort stattfand oder vollzogen wurde.
Genau, also es ist alles vor Ort passiert und auch, dass das Blut soweit da überall rumgespritzt ist, spricht dafür, dass der Mord da passiert ist. Man hat dann natürlich auch, was du vorhin ja schon angesprochen hattest, das ganze Areal nach dem Kopf abgesucht. Mhm. Denn es ist ja das Offensichtliche, was man jetzt zu finden hofft.
Ja.
Und man war am Anfang auch sehr zuversichtlich, dass man bestimmt den Kopf irgendwo finden würde. Aber leider keine Spur des Kopfes. Irgendwo im Umfeld.
Gab es denn, also man würde jetzt sofort vermuten, der Mörder oder die Mörderin hat den Kopf mitgenommen oder entfernt, um quasi eine Identifikation unmöglich zu machen. Gab es denn Möglichkeiten, trotzdem die Leiche zu identifizieren?
Also zu dem Zeitpunkt nicht. Als sie die Leiche genau untersucht haben, haben sie gesehen, dass es Abdrücke von Ringen gab, die noch kurz zuvor, so der Gerichtsmediziner, kurz zuvor getragen worden waren. Sie sind also wahrscheinlich bei dem Mord oder nach dem Mord entfernt worden, um die Identifikation zu erschweren oder unmöglich zu machen. Man muss immer im Hinterkopf behalten, wir befinden uns in 1896. Das heißt, es ist noch nichts mit DNA-Analyse oder noch nicht mal das mit dem Fingerabdrücken war so weit gediehen, dass man das schon mit Sicherheit benutzen konnte.
Oder haben die so, weil das ist ja oft tatsächlich der Trugschluss dann gewesen, dass sie gedacht haben, okay, es war ein Raubmord, die Person wollte vielleicht den kostbaren Schmuck erbeuten. Mhm. Aber das haben sie erstmal noch nicht gedacht, sondern
nein.
Wirklich, okay.
Sie haben zu dem Zeitpunkt wirklich immer noch gedacht, dass es sich um eine Prostituierte handelt und dass da irgendwas schiefgegangen ist beim Liebesspiel und oder dass irgendein Soldat da mordlüstern diese Dame ermordet.
Und was läge da näher, als den Kopf abzutrennen? Ich meine, wer genau. kennt es nicht? Ja, Vorsicht, Hashtag Ironie.
Richtig. Ja, also es ist jedenfalls keine Art von Verbrechen, die man so oft gesehen hat.
Wahrscheinlich nicht in Newport.
Genau, ja. Kentucky. Jedenfalls hat man dann die Leiche weiter untersucht in der Gerichtsmedizin. Und dabei hat man festgestellt, dass, also äußerlich erstmal die Betrachtung der Leiche natürlich, dass sie keinen Kopf hat, kann man sich so denken. Der Kopf war am 5. Halswirbel abgetrennt mit einem scharfen Messer. Und der Gerichtsmediziner konnte auch sehen, dass die Schnitte von hinten nach vorne ausgeführt wurden. Also, dass derjenige wahrscheinlich über ihr saß, als er den Kopf abgetrennt hat. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ah, okay.
Also, das Messer war hinten angesetzt und ist nach vorne gezogen worden, nicht umgekehrt.
Die Dame hat vermutlich den Mörder oder die Mörderin gesehen auch. Also, es war jetzt kein Überfall und sie wurde von hinten dann...
Da sagst du nämlich ein schönes Stichwort, sie hat den Mörder oder die Mörderin gesehen. Anhand der Blutspritzer und anhand der Abwehrverletzungen, die man noch an ihrer Hand gefunden hat, denn die Hand war bis auf die Knochen zerschnitten,
Oh mein Gott.
Die Frau hat das Messer so hart gepackt, kann man feststellen, dass sie gelebt hat, als man ihr den Kopf abgeschnitten hat.
Oh.
Ich finde, da muss man schon schlucken, das ist harter Tobak. Ansonsten konnte man an der Hand noch oder an den Händen feststellen, dass sie sehr weiche Hände hatte, das heißt, sie war keine Arbeiterin und damit auch wahrscheinlich keine Dame der unglücklichen Kaste, die sich da jetzt in diesen Saloons irgendwie verdingen musste, sondern war wahrscheinlich höher gestellt.
Gab es weitere Befunde der Untersuchung? Also konnte man feststellen, ob es sexuellen Übergriff gab?
Genau, dazu kommen wir gleich. Und das hat man natürlich auch direkt untersucht, zumal man ja auch den Rock eben in dieser Lage gefunden hat. Aber es konnte keinerlei Verletzungen irgendwie im Intimbereich festgestellt werden. Es war keine Vergewaltigung. Es gab auch keinerlei andere Verletzungen im Genitalbereich. Sie war unversehrt, in dieser Hinsicht unversehrt. Abgesehen davon, dass sie keinen Kopf hat und dass sie Schnitte an der Hand hat. Dazu kommt noch, dass bei der innerlichen Untersuchung der Leiche festgestellt wurde, dass sie eine große Menge Kokain in ihrem Magen hatte. Kokain war zum damaligen Zeitpunkt legal, es war als Schmerzmittel eingesetzt, man konnte das überall in Apotheken erwerben, aber die Menge war schon überdurchschnittlich hoch. Also es war genug, um sie zumindest benommen zu machen. Und man hat festgestellt, dass sie im 6. Monat schwanger war.
Oh.
Ja, da gibt es noch eine ganz interessante Geschichte, was dann mit diesem Fötus passiert ist.
Also der Fötus war aber dann natürlich wahrscheinlich auch verstorben.
Ja. Man hat dann den Fötus entfernt, wie man das so macht bei einer Autopsie. Und der Gerichtsmediziner hatte kein Gefäß, in dem er den Fötus lassen konnte. Also auch nur im 19. Jahrhundert an dieser Stelle, Hashtag. Ist dann zu einem befreundeten Apotheker gegangen in die Apotheke und hat ihn gefragt, ob er irgendein Gefäß hätte, in dem er diesen Fötus nun aufbewahren kann. Und der Apotheker hat sich dann umgeschaut, zunächst nichts gesehen und dann ist sein Blick gefallen auf einen großen Glasbehälter, in dem er diesen Candy Canes hatte für die Kinder. Dann hat er das Ganze einfach ausgekippt und dann ist dieser Fötus in diesen Behälter für die Candy Canes gewandert.
Oh mein Gott.
Mit ein bisschen Formaldehyd. Und dann hat dieser Gerichtsmediziner diesen Fötus im Glas auf dem Tresen der Apotheke stehen lassen.
Aus Versehen? Oder extra?
Ja, man weiß es nicht. Jedenfalls blieb er da stehen. Und dann hat sich halt so halb Newport da versammelt, um sich diesen Fötus im Glas anzuschauen.
Oh mein Gott.
Generell, der Tatort wurde zu einer wirklichen Touristenattraktion. Und zwar sehr schnell, weil es war natürlich, wie wir schon gesagt haben, kein alltägliches Verbrechen in der Region. Und die Menschen sind da in Schwärmen aufgelaufen. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Es ist nicht das einzige Mal, dass wir das wissen aus dieser Zeit, dass sofort die Bevölkerung in den Tatort strömt und alles auseinandernimmt, weil man da irgendwelche Souvenirs haben wollte. Aber hier ist es besonders krass, weil natürlich auch potenzielle Beweismittel vernichtet werden konnten. Nicht nur da, aber hier besonders. Denn die Leute sind nicht nur rings um die Leiche, also um den Fundort der Leiche, die Leiche war ja schon weg, herumgelaufen und haben alles zertrampelt, sondern sie haben auch alle Äste, die mit dem Blut beschmiert waren, abgebrochen und als Souvenirs mit
so
nach Hause
als Devotionalien.
Genommen. Genau.
So.
Ja.
Hey, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe dir was Tolles mitgebracht. Aber Schmuck. Nein, hier, ein Ast mit Blut dran.
Ja, es war sogar so schlimm, dass es nachher so einen richtigen Devotionalienhandel gab. Also die Leute haben dann diese Dinge verkauft. In den meisten Fällen, die wir sehen, ist es nur negativ, wenn die Bevölkerung über einen Fundort latscht. In diesem Fall haben wir aber einen Herrn, der gekommen ist, um sich das Ganze anzusehen, namens L.D. Pook.
Und Nomen est Omen.
Nomen est Omen, indeed. Er hat den Tatort betreten, als die Leiche tatsächlich noch da war. Also sie haben gerade die Leiche abtransportiert.
Okay.
Also er hat das quasi noch gesehen. Das ist wichtig, weil Herr Pook der Besitzer eines Schuhgeschäfts war. Und er hat den Fuß der Leiche gesehen. Ihm ist aufgefallen, dass die Leiche einen sehr, sehr schmalen Fuß hat. Überdurchschnittlich schmaler Fuß. Er ist dann zur Polizei gegangen und hat gesagt, mit so einem außergewöhnlichen Fuß müsstet ihr eigentlich die Schuhe der Dame nachvollziehen können. Alle Schuhe haben eine Nummer vom Hersteller und man kann herausfinden, wo diese Schuhe gemacht sind, wo sie hinverkauft wurden und die Schuhgeschäfte vor Ort können dann nachvollziehen, an wen sie verkauft wurden. Man hat also infolge des Hinweises von Herrn Pook diese Schuhe der Verstorbenen nachverfolgt. Ich gehe jetzt mal nicht auf alle Details ein. Das könnte ich, denn auch dazu gibt's Quellen. Ja, ich muss aufpassen, mich nicht zu
sehr zu verlieren. Hashtag Schuhfetisch.
Ja, voll. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich spannend. Es ist spannend, weil heutzutage gehen wir halt und kaufen uns Schuh X52, jeder hat ihn an. Damals waren Schuhe so einzigartig und auf deinen Fuß angepasst. Oder zumindest im Zweifel gab es davon vielleicht 10, die jemand per Hand gemacht hat. Jedes mit einer eigenen Herstellernummer. Dass die so individuell waren, dass die Polizei dich anhand deines Schuhs, den du gekauft hast, finden kann. Dieser Schuh war in einer Schuhfabrik hergestellt. Aber das muss man sich anders vorstellen als heute. Das waren nicht Zehntausende, die da am Fließband gemacht wurden, sondern da haben Leute diese Schuhe hergestellt und dann sind von diesen Schuhen 10 an ein bestimmtes Schuhgeschäft zum Beispiel verkauft worden. Mhm. Und jeder Schuh hat eine Seriennummer. Dieser Schuh in diesem speziellen Fall war von dieser Schuhfabrik an einen Schuhhändler in Greencastle, Indiana verkauft worden.
Also nicht in Kentucky. Wir sind also jetzt plötzlich in einem anderen Bundesstaat.
Ja, genau. Die Dame kam also nicht aus der näheren Umgebung. Was hat man gemacht? Man hat sich an diesen Schuhladen in Greencastle gewandt und hat geschaut, wer hat diese Schuhe erworben. Man hat dann festgestellt, von diesen Schuhen sind nur 2 verkauft worden. Ein Paar an die Frau eines Soldaten irgendwo in der Nähe dieses Schuhladens. Die Frau hat man auch gefunden, der ging es gut, alles bestens. Das zweite Paar war gekauft worden von einer gewissen Pearl Bryan, deren Highschool-Abschlusswahl.
Hm.
Hast du von dem Fall schon gehört?
Nein.
Kennst du den Fall?
Nein.
Okay, das freut mich. So fand man also den Namen Pearl Bryan. Man ist dann auf die Familie Bryan zugegangen. Es hat sich auch herausgestellt, dass Pearl tatsächlich nicht zu Hause ist.
Ihren Eltern war das nicht vorher aufgefallen?
Doch, ihren Eltern war aufgefallen, dass sie nicht zu Hause ist. Aber sie hat gesagt, dass sie zu Freunden fährt nach Indianapolis, zu den Bishops, um sie zu besuchen. Sie war auch nach Indianapolis aufgebrochen, oder zumindest war sie in den Zug gestiegen, am 27. Januar von Greencastle aus. Das hatte man mitbekommen. Sie war losgefahren.
Okay.
Ihr Bruder hat dann sich mit diesen Familienfreunden, den Bishops, in Verbindung gesetzt. So stellte sich raus, dass die noch nie irgendwas gehört hatten von diesem Besuch. Die waren sich nicht darüber im Klaren, dass Pearl sie besuchen wollte und waren auch nicht verabredet mit ihr. Und sie
okay, war das dementsprechend, aber weil das heißt ja, wahrscheinlich hat Pearl bewusst ihre Eltern
belogen.
Ja.
Genau. Das war natürlich erstmal die berühmte Red Flag.
Mhm.
Die junge Frau ist nicht da, es ist ihr Schuh. Zu dem Zeitpunkt hat die Familie sich wirklich noch an jede Hoffnung geklammert. Man hat dann halt gesagt, nein, vielleicht hat sie ihre Sachen verkauft, vielleicht hat sie die jemand anders gegeben, in der Hoffnung, dass bloß nicht die eigene Tochter die Tote in dieser Apfelplantage war. Es sind dann die Detectives selbst nach Greencastle gereist und haben Teile der Kleidung mitgenommen, die die Tote anhatte, haben sie der Familie gezeigt und leider konnte die Familie jedes einzelne Stück als Pearls Eigentum identifizieren. Was aber nachher tatsächlich den Ausschlag gegeben hat, war die Tatsache, dass Pearl an einem Fuß zusammengewachsene Zehen hatte.
Aha.
Und das hatte Pearl. Und der Detective hat dann gefragt, ob sie das hatte. Und daraufhin sind dann die ist dann die Familie in Tränen zusammengebrochen und man konnte nicht mehr abstreiten, dass es sich um die Tochter gehandelt hat.
Kurze Zwischenfrage. Pearl war ja nun im 6. Monat schwanger. Mhm. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es sich hier um Pearl handelt. Mhm. Hätte das nicht, ja, es war eine Zeit, da hat sie wahrscheinlich auch ein Korsett getragen, aber hätte nicht trotzdem der Familie in irgendeiner Form auffallen müssen, dass die Tochter im 6. Monat schwanger ist?
Pearl war 22 Jahre alt, als sie verschwand. Und die Schwangerschaft war tatsächlich der Familie nicht bewusst. Ich sag hier der Familie. Wir haben nämlich ein Familienmitglied, das später noch wichtig wird,
Okay. Der
das schon wusste. Aber im Großen und Ganzen nicht. Auch da wieder darf man nicht vergessen, das ist Ende des 19. Jahrhunderts. Pearl wird alles daran gesetzt haben, dass die Familie nicht sieht, dass sie in Disgrace schwanger geworden ist. Denn sie war ja nicht verheiratet. Pearl war Single. Und das war zur damaligen Zeit eine riesige Schande. Du konntest nicht schwanger sein und keinen Ehemann haben. Schon gar nicht als Dame der höheren Gesellschaft. Ihre Eltern waren keine Adligen oder irgendwas in der Richtung, sondern sie waren reiche Landbesitzer. Mhm. Bauern im Grunde. Aber nach heutiger Umrechnung, finanziell betrachtet, wären sie Millionäre gewesen.
Ach, krass.
Sie hatten sehr, sehr viel Geld für die damalige Zeit. Und Pearl gehörte demzufolge eben auch zur High Society in ihrem Ort und war, was man so ein Socialite nennen würde. War blond, hatte blaue Augen, war schlank, sehr beliebt bei der Herrenwelt. Naja, war popular. Sehr aktiv in der Gemeinde, war in der Kirche, hat Sonntagsschule unterrichtet, solche Sachen. Und das war damals eben das Äquivalent zum Coolsein. Ich meine, heute sehen wir das vielleicht anders, aber damals gehörte das dazu. Wenn du wer warst, dann musstest du dich irgendwie auch in der Kirchengemeinde involvieren und das war sie total. Sie ging eben auch gerne auf Partys und war überall immer Life of the Party, wie man so schön sagt. Jeder kannte Pearl Bryan.
Aber über ihr schwebte dann ja ein Damoklesschwert, weil ihr muss ja bewusst gewesen sein, 6 Monate, da ist es nicht mehr lange hin. Es wird der Tag kommen, wo jemandem auffallen wird, dass sie schwanger ist.
Genau. Und jetzt, da wir einen Namen haben für die Tote, können wir auch die wirklich tragische und traurige Geschichte dahinter ein bisschen beleuchten. Denn das Verbrechen ist aufgeklärt. Das heißt, ich kann dir also erzählen, was passiert ist. Fangen wir damit an, dass die Polizei jetzt also den Namen hat und sie hat sich dann in der Familie umgehört, wer irgendwie weiterhelfen könnte. Da sind sie dann relativ schnell auf ihren Großcousin gestoßen, William Wood, und der war mit ihr sehr eng befreundet. Es gab Gerüchte, dass die beiden auch eine Affäre hatten. Ob es so ist oder nicht, kann man heute nicht mehr sagen. Auf jeden Fall waren sie sehr eng miteinander. Die Wahrscheinlichkeit oder am wahrscheinlichsten ist es, dass sie ihn als Best Buddy hatte, also dass sie ihm vertraut hat, ihm ihre Geheimnisse anvertraut hat. Sie haben eben unheimlich viel zusammen gemacht, beste Freunde eben. Damals ist es dann eben schnell so in die Gerüchteküche abgerutscht, aber wahrscheinlich hatten sie nichts miteinander. Nicht, dass er deswegen ein besserer Typ ist nebenbei. Also die jungen Männer in dieser Geschichte sind allesamt solche Würste. Das ist echt.
Falls uns junge Männer zuhören, hat nichts mit euch zu tun.
Ja, deswegen sage ich ja in dieser Geschichte.
Okay.
Ja, also, Will war befreundet mit einem jungen Mann namens Scott Jackson. Und Scott Jackson war Zahnmedizinstudent, gut aussehend, charmant, ein Ladies Magnet vor dem Herrn, ja, wirklich ein bisschen ein Womanizer. Pearl Bryan war bekannt in Greencastle. Und natürlich konnte unser Freund Scott Jackson dem nicht widerstehen, denn die beliebteste Dame im Dorf muss man ja auch mal gehabt haben, nicht wahr?
Mhm.
Also
so Typ Gaston aus Die Schöne und das Biest.
Ja,
so.
Voll.
Hey, I'm the catch.
Und aber ganz toll. Naja, jedenfalls hat Wood nachher Jackson und Pearl vorgestellt.
Ach, Wood, und warum hast du das getan?
Warum hat er das getan? Ja. Das ist überhaupt die Quintessenz dieser Geschichte. So kam eben diese Freundschaft zustande. Jetzt ist es eben, wie gesagt, in der Zeit, wir haben keine Textnachrichten oder E-Mails oder irgendwas, in dem wir nachvollziehen könnten, was die beiden miteinander geredet haben. Aber man hat sie oft gesehen und sie ist wohl auch oft er hatte zu der Zeit in Greencastle ein Praktikum quasi gemacht beim Zahnarzt und hat im Rahmen seines Studiums in so einer Zahnklinik gearbeitet.
Ja, wird es nicht gewesen sein, aber praktische Erfahrung,
genau.
Semester oder sowas.
In dieser Praxis soll sie ihn öfter mal besucht haben.
Den Jackson.
Den Jackson,
okay.
Genau. Man hat sie öfter mal gesehen und sie waren wohl immer sehr freundlich miteinander, so wird es beschrieben. Die beiden hatten eine gute Zeit miteinander, so viel kann man wohl sagen, und sind einander auch ziemlich nahe gekommen. Oh. Und dann schließlich im Oktober 1895 ist Jackson weg aus Greencastle und zwar nach Cincinnati. Und Cincinnati, Ohio ist genau gegenüber von Newport, Kentucky, an der anderen Seite des Ohio River. Du brauchst nur über eine Brücke zu fahren. Wir sehen eine Verbindung sich entwickeln.
Yeah. Oh, yeah.
Kurz nachdem Jackson dann in Cincinnati war, hat er einen Brief geschrieben an Wood, also den Cousin von Pearl, und ihn informiert, dass Pearl schwanger sei.
Also Jackson wusste, dass sie schwanger ist, wahrscheinlich von Pearl dann selber.
Jackson wusste, dass sie schwanger ist. Wir haben leider keine Briefe von ihr an ihn, die uns das irgendwie belegen. Aber er wusste es, denn er schrieb an Wood, dass sie schwanger
ist. Und das haben die Polizisten jetzt so mitbekommen, weil Best Friend Wood gesagt hat, hey Leute, da war was, ich habe diesen Brief gekriegt von Jackson. Ich wusste übrigens, dass Pearl schwanger war.
Genau.
Okay.
Also diese ganzen Informationen, die wir jetzt gerade besprechen, kommen von Wood oder sind initial von Wood und dann von anderen bestätigt. Daraufhin, wie gesagt, echte Keeper, die Jungs, hat Jackson dann Wood instruiert, Pearl verschiedene Medizinen zu geben, also verschiedene Tinkturen, verschiedene Dinge, mit denen er gehofft hat, eine Abtreibung herbeizuführen.
Nochmal, also das heißt, Jackson wusste, dass Pearl schwanger ist.
Mhm.
Woher, wissen wir nicht, ob sie ihm einen Brief geschrieben hat oder so und hat dann gesagt, Leute, lieber Woody, ich bin nicht in deiner Nähe, aber könntest du dafür sorgen,
dass die das Kind verliert, genau. Jedenfalls haben sie dann alles Mögliche versucht. Das hat alles nicht funktioniert. Sie war immer noch schwanger.
Das ist ja, das sind ja total tolle Typen.
Ja, die waren super. Dann hat Wood irgendwann Jackson einen Brief geschrieben und ihn informiert, dass Pearl langsam anfängt, Zeichen davon zu zeigen. Also, dass sich der Bauch langsam abzeichnet und so weiter. Daraufhin hatte Jackson dann die Idee, das doch mit einer Abtreibung, also einer physischen Abtreibung, medizinischen Abtreibung zu versuchen. Der fantastische Mensch, der er war, hat er dann auch direkt vorgeschlagen, dass er das ja auch selbst machen könnte.
Es gibt doch nichts Naheliegenderes, als seinen Zahnarzt zu fragen, ob er eine Abtreibung vornehmen möchte.
Gut, auch da wieder, damals war das noch ein bisschen anders. Also die Zahnmedizinstudenten hatten schon auch anatomisches Wissen. Na gut, haben sie heute auch, aber das war mehr. Die haben auch Leichen seziert und hatten auch ein bisschen mehr Ahnung.
Ändert es
war
jetzt an trotzdem, dem Fall, nein, dass es hinter, es wahrscheinlich hinter dem Rücken der Dame, um die da geredet wird.
Genau, und es ist nicht ganz so, als wenn heute dein Zahnarzt deine Abtreibung vornimmt. Ich finde schon den Gedanken interessant, dass du bei deiner Ex-Freundin oder wie auch immer erstmal persönlich die Abtreibung vornimmst. Aber gut, da ist auch jeder anders.
Das deutet ja darauf hin zumindest, dass bei Superwomanizer Jackson eine gewisse Panik aufkam, dass Pearl ihn zumindest in irgendeiner Form damit diskreditieren würde oder in Verantwortung ziehen würde. Oder whatever. Er hätte ja auch einfach sagen können, ja, kann sie gerne machen, ich werde das alles abstreiten. Das ist nicht mein Kind. Und dann hat sie halt das Kind an der Backe.
Richtig. Man sieht, dass er sich damit nicht ganz wohl fühlt.
Obviously.
Richtig. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob Pearl, wie du vorhin schon sagtest, mit dem Ganzen einverstanden war oder nicht. Ich denke, aber das kann man natürlich nur vermuten, dass sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich damit einverstanden war, weil offensichtlich Jackson sie nicht heiraten würde. Und wenn man bedenkt, dass ihr Ruf dadurch total ruiniert worden wäre, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie zumindest eine Abtreibung in Erwägung gezogen hat. Ob sie jetzt die Idee großartig fand, dass er das selbst in der Küche macht, ist eine andere Sache. Aber die Entscheidung selbst, das Kind nicht zu bekommen, kann schon sein, dass sie die so auch getragen hat. Das ist nicht unmöglich.
Aber was passierte nun? Weil wenn es so war, dass sie damit einverstanden gewesen wäre, wäre man davon ausgegangen, okay, wenn sie dann stirbt sie als Nebeneffekt oder negativer Nebeneffekt einer Abtreibung. Das war ja offensichtlich bei der Leiche nicht der Fall.
Richtig, und jetzt kommen wir dazu. Was dafür spricht, dass sie vielleicht damit einverstanden war, ist, dass sie diese ganze Geschichte erzählt, von wegen sie fährt nach Indianapolis, um die Bischofs zu besuchen, was sie ja nicht macht. Aber sie konnte ihren Eltern ja schlecht sagen, ich fahre woanders hin und lasse eine Abtreibung machen. Das ging natürlich nicht. Wir wissen aber auch nicht, was sie ihr erzählt haben. Ob sie ihr erzählt haben, dass er das macht oder gesagt haben, wir haben hier einen Arzt an der Hand. Wir wissen nur, dass eben am 27. Januar 1896 Pearl nach Cincinnati fährt, nicht nach Indianapolis. Also sie fährt nach Cincinnati, wo Scott Jackson wohnt. Scott Jackson wird daraufhin verhaftet und im Polizeigewahrsam streitet unser Superheld natürlich alles ab. Er hätte gar keine Ahnung. Er hätte mit Pearl nichts gehabt. Man hätte sich nur lose gekannt. Er sei ganz bestimmt nicht hier irgendwie der Vater irgendwelcher Kinder und er würde sowas sowieso nicht tun. Und er hat auch Alibi für alle und Tage. Und
der Brief, der ja offensichtlich gefunden oder zumindest von Wood übergeben worden ist.
Ja, nee.
Das war er auch nicht. Er könnte noch nicht mal schreiben.
Nein, er streitet alles ab. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Er weiß überhaupt nicht, worum es geht. So sitzt er also nun in Polizeigewahrsam. Dann sagt er halt irgendwann so zum vorbeigehenden Polizeibeamten, hat man eigentlich Walling noch nicht festgenommen? Und Walling, Alonzo Walling, ist sein Mitbewohner in seinem Studentenwohnheim. Und bis jetzt hatte natürlich kein Mensch den jungen Mann im Visier. Nur dank Jacksons Hinweis geht also die Polizei los und nimmt Walling fest.
Es gibt aber keinerlei Zusammenhang bisher zu ihm.
Nein, außer, dass die beiden gemeinsam im Studentenwohnheim wohnen. Zur gleichen Zeit kommt auf die Polizeistation ein Barbesitzer aus der Umgebung. Genau genommen ist das die Bar fast gegenüber von dem Studentenwohnheim von Jackson und Walling. Und sagt, er habe eine Reisetasche, die Jackson bei ihm deponiert habe, ob das irgendwie von Interesse wäre. Und dann sagt die Polizei, ja, klar, zeig mal her. Und man kommt und holt diese Reisetasche, öffnet sie und sie ist leer, aber innen blutverschmiert.
Mm. Ja. Hello, Head.
Ja, also, es ist nicht Hello, Head, weil leer, aber innen blutverschmiert. Also man könnte schon davon ausgehen. Diese Reisetasche hat auch schon eine gewisse Odyssee hinter sich. Er ist schon der zweite Barbesitzer, der diese Reisetasche hat.
Was?
Weil ja, er hatte sie vorher schon in einer anderen Bar deponiert, und zwar am Tag nach dem Mord. Der Barbesitzer hat noch einen Scherz gemacht und gesagt, sag mal, hast du da eine Bowlingkugel drin oder was?
Oh nein.
Ja, also diese Tasche hatte er in dieser Bar hinterlegt mit der Bowlingkugel darin und hat sie dann abgeholt am Sonntagabend.
Ja.
Und am Montag hat er die Tasche dann dem letztendlichen Barbesitzer, der sie dann noch abgeliefert hat, gebracht. Und zwar leer.
Okay.
Das heißt also, der Inhalt der
Aber
Tasche...
Aber Jackson ist nicht so das Brain, ne? Weil, warum? Ja, wenn die Tasche leer ist, dann gibt es 1000 Möglichkeiten, sie zu entsorgen, anstatt sie zu irgendeinem Barbesitzer zu bringen.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe auch keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ja, er hat es nicht so drauf. Jedenfalls haben sie dann eben diese Reisetasche, die wieder eine Verbindung herstellt mit Jackson und etwas, das passiert ist. Sie können ja nicht sagen, dass es Pearls Blut ist.
Klar.
Weil, ne, 1896. Aber ich meine, nicht jeder trägt blutige Reisetaschen mit sich rum. Sie haben also Walling verhaftet, den Mitbewohner von Jackson. Und auch der schreitet zunächst alles ab und sagt, er hätte keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Polizei einen ganz klugen Trick benutzt, der ja auch bekannt ist, und sagt, Jackson hätte ihm die ganze Schuld zugeschoben. In dem Fall auch nicht ganz gelogen.
Ich wollte gerade sagen.
Weil Jackson das tatsächlich auch versucht hat. Daraufhin sagt halt sein Freund aus. Er sagt, dass er von der Schwangerschaft von Pearl wusste und er hat das erfahren Weihnachten 1895.
Also Walling wusste von der Schwangerschaft der Dame von Jackson, wo Jackson ja noch bestreitet, die Dame überhaupt näher gekannt
hat. Genau, und er wusste das von Jackson.
Ah.
Das heißt, da ist wieder ein Beleg, dass Jackson es durchaus wusste und war.
Und gelogen hat.
Richtig. Er hat dann zu Walling gesagt, und das war zu Weihnachten, er muss die Zitat loswerden.
Oh mein Gott.
Walling hat das wohl zuerst, zumindest nach seinen eigenen Aussagen, nicht so ernst genommen. Und naja, wie das halt so ist, ne? Kennt man ja auch diese Geschichte. Ja, ja, du willst sie loswerden. Später sind sie dann, also auch noch um Weihnachten rum, sind sie dann gemeinsam was trinken gewesen, also Jackson und Walling. Und Jackson hat mit ein paar Medizinstudenten getrunken und hat die dann nach dem besten Weg gefragt, jemanden umzubringen mit Gift. Einer der Vorschläge, der in dieser Runde zur Sprache kam, war, kannst du es erraten? Kokain.
Oh nein.
Daraufhin habe dann Jackson auch noch sehr viel nachgelesen über andere Gifte, hätte sich viel informiert über die Wirkung von verschiedenen Giften und Tinkturen und so weiter und hätte dann aber im Endeffekt Kokain für das beste Mittel gehalten. Er hat dann auch zu Walling wohl gesagt, dass er sie nach Fort Thomas bringen will, um das Ganze zu machen, um sie umzubringen. Und da ist ja auch nachher die Leiche gefunden worden. Ende Januar dann klingt das Ganze ein bisschen weniger schlimm und drastisch, als Jackson Walling fragt, ob er ihm helfen würde, das Mädchen aus seinen Schwierigkeiten zu befreien. Das spricht ja dann eher wieder für die Abtreibung.
Ja.
Also, ne?
Toll, wie die sich aufopfern, ne? Um das Mädchen aus ihren eigenen Schwierigkeiten
ihr Problem zu lösen.
Befreien.
Jedenfalls hat Jackson Walling erzählt, dass sie kommen würde nach Cincinnati. Er hätte für sie ein Zimmer im Indiana House Hotel und dass Walling ihm so ein bisschen helfen soll, sich um sie zu kümmern in der Zeit, in der sie in Cincinnati ist. Und Walling, von dem man im Übrigen sagt, er sei das ganze Gegenteil von Jackson gewesen, nicht sehr clever leider und sehr leicht zu manipulieren, hat dann gesagt, na klar, Kumpel, ich helfe dir, kümmere mich um das Mädchen so ein bisschen und so. Ja, am ersten Tag, als Pearl in Cincinnati ankommt, trifft sie tatsächlich niemand. Man ignoriert sie völlig. Ja, sie kommt dahin, keiner holt sie ab, sie stood up.
Sie wird also geghostet, wie man heute
sagt. Sie wird geghostet.
Sagen würde.
Geht in das Hotelzimmer, das Jackson für sie ja reserviert hat und wartet da. Und am nächsten Tag trifft sich Jackson mit ihr. Walling ist wohl auch dabei, ist aber unten, während Jackson oben mit ihr irgendwie redet oder sonst was macht. Man trifft sich dann nochmal in den nächsten Tagen. Aber es ist oft so, dass Walling vorgeschickt wird und irgendwie für Jackson sagen soll, dass er später kommt oder so. Warum das so ist, können wir gleich nochmal drüber reden. Oder warum wir denken, dass das vielleicht so ist, könnten wir gleich nochmal drüber reden, aber bleiben wir erstmal bei der Geschichte. Am Abend des Mordes schließlich, also am 31. Januar, treffen sie sich auch, und zwar im Fountain Square in Cincinnati. Während Walling bei Pearl bleibt, geht Jackson für so 10 bis 15 Minuten weg. Mhm. Walling sagt, er weiß nicht, wo er war in der Zeit. Walling sagt, danach, als Jackson wieder zurückkam, sind Jackson und Pearl in eine Kutsche gestiegen und gemeinsam weggefahren.
Okay.
Das ist natürlich convenient, weil er sich selber so total aus dem weiteren Geschehen rausnimmt. Er sagt also quasi, mit dem Mord selbst hätte er nichts zu tun. Unterdessen kommen auch andere Zeugen zur Polizei und man erfährt immer mehr vom Hintergrund auch von anderen Leuten, die nicht direkt beteiligt waren. So haben zum Beispiel einige Zeugen auf der Straße beobachtet, wie sich am 31. Januar, also am Tag des Mordes, zur Mittagszeit, zwei Männer und eine Frau auf der Straße heftig gestritten haben. Und die konnten im Nachhinein dann eben als Jackson, Walling und Pearl identifiziert werden.
In Cincinnati.
In Cincinnati auf der Straße. Sie soll in diesem Streit Jackson angeschrien haben und gesagt haben, wenn ihr jetzt nicht langsam hier in die Pötte kommt, dann fahre ich nach Hause und erzähle meinen Leuten, also meiner Familie, davon. Dann sollen sie am Abend in Wallingfords Taverne gewesen sein, also einer Kneipe zusammen, auch am 31. am Tag des Mordes. Ja. Und da hat ein Zeuge gesehen, wie Jackson etwas in Pearls Getränk gemischt hat, als sie nicht hingesehen hat. Dann gibt es eine ganz, ganz wichtige Aussage und diesen Mann kann man wirklich nicht hoch genug loben. Wir sind immer noch, das muss man wirklich nochmal erwähnen, nur wenige Tage nach dem Verbrechen hier in dieser Polizeiermittlung. Und für diese Zeit ist das wirklich extrem schnell. Und natürlich ist bekannt, dass die Polizei Zeugen sucht. Mhm. Und dieser Mann spricht auf der Straße einen Polizeibeamten an und sagt, ja, wenn jetzt jemand der Kutscher gewesen wäre oder die gefahren hätte an dem Abend und er würde jetzt kommen und würde das sagen, würde der dann auch strafrechtlich belangt werden. Dann sagt der Polizist, nein, nein, und das wäre super, weil wir brauchen das und du würdest halt, oder man wäre dann halt sehr beliebt und das wäre alles gut. Man muss dazu sagen, und das ist natürlich ein ganz anderes Thema nochmal für sich, aber es handelte sich dabei um einen älteren Afroamerikaner. Gerade zu dieser Zeit war das sehr, sehr schwierig für so jemanden, weiße Männer anzuklagen.
Ja.
Es war extrem mutig, das zu sagen oder überhaupt vorzukommen und zu sagen, er hätte irgendwas damit zu tun. Der Name des Mannes war George Jackson, natürlich nicht verwandt mit unserem Freund Jackson. Für mich ist das ein Held, weil er hat wirklich eigentlich davon ausgehen können, dass man ihn hinhängt. Weil es war viel einfacher zu sagen, der schwarze Mann.
Dass man ihm entweder nicht glaubt oder ihn verantwortlich
macht. Genau. Und dass er sich das getraut hat, ist unfassbar mutig. Er hat dann ausgesagt, dass er am Abend des 31. Januar mit ein paar Freunden in der Stadt unterwegs gewesen ist, als ihn ein junger Mann angesprochen habe und gefragt habe, oder sie, nicht nur ihn, sondern seine ganze Gruppe von Freunden, ob jemand sich ein bisschen Geld verdienen will. Mhm. Und das wäre ganz einfach, er müsste nur die Kutsche fahren über die Brücke nach Newport. Er hat dann gesagt, ja, warum nicht? Ich meine, er annimmt für sich kein schlechtes Angebot, kann man ein bisschen Geld verdienen.
Ja.
Sie haben dann gewartet und nach einiger Zeit kam eben eine Kutsche, das war eine Leihkutsche von einem Kutschenverleih, vorgefahren von diesem jungen Mann. Der hat die Kutsche hingefahren, dann haben sie gewechselt, der George Jackson ist auf den Kutschbock und es ging Richtung Newport. Ihm fiel dann schon auf, dass hinten in der Kutsche ein Mann und ein Mädchen saßen. Das Mädchen war in keinem guten Zustand.
Okay.
Aber bei der initialen Kontaktaufnahme hatte der junge Mann zu ihm gesagt, es würde sich um einen Arzt und eine Patientin handeln, die er nach Newport fahren soll. Sodass er nicht, ganz am Anfang nicht Verdacht geschöpft hat, sondern er hat gedacht, ach, der Frau geht's nicht gut, das ist der Arzt, der kümmert sich um sie.
Aber jetzt nochmal für uns als Recap, Pearl hatte zu dem Zeitpunkt vermutlich wie viel Kokain im Blut?
Genug, um sie benommen zu machen. Und er sagt dann oder er beschreibt, dass er immer wieder die Frau so in Schmerzen stöhnen hören konnte hinten im Wagen. Er wollte dann kurz vor der Brücke den Job nicht mehr weitermachen, weil ihm das Ganze komisch vorkam.
Ja.
Und er hat dann den Kutscher angehalten. Daraufhin kam ein Mann, den er dann als Walling identifiziert hat, nach vorne zu ihm auf den Kutschbock, hat ihn mit einer Waffe bedroht und hat gesagt, wenn du nicht weiterfährst, dann blase ich dich zur Hölle. Daraufhin ist er weitergefahren?
Ja.
Bis an den Rand dieser Plantage.
Aber das heißt ja, dass Walling und Pearl da drin saßen in der Kutsche.
Es waren zwei Männer. Und
ach, zwei Männer.
Ja, hinten in der Kutsche saß ein Mann mit dem Mädchen quasi im Arm.
Okay.
Und dann war da dieser andere junge Mann, der ihn angeheuert hat. Und
ach, der ist auch mitgefahren.
Genau, der ist auch mitgefahren. Walling. Das war okay. Walling, genau. Er fährt also mit den dreien bis an den Rand dieser Plantage, auf die andere Seite des Flusses. Das wurde später auch bestätigt von dem Zollbeamten, der auf der Brücke seinen Dienst schob. Er sagt, als sie gehalten haben, hätten die Männer die Frau aus der Kutsche gezogen, immer noch stöhnend und sie sei halt quasi gegangen, aber halt gestützt. Er hätte zu dem Zeitpunkt riesige Angst gehabt, natürlich. Er ist ja mit einer Waffe bedroht worden, natürlich. Das darf man ja nicht vergessen. Sie seien dann in den Apfelbäumen quasi verschwunden. Und er hat dann nach einiger Zeit den Schrei einer Frau gehört. Daraufhin hat er so viel Angst bekommen, dass er vom Kutschbock gesprungen ist. Dabei hat er die Lampe an der Seite der Kutsche etwas beschädigt.
Ja.
Und den ganzen Weg nach Cincinnati zurückgelaufen ist in Panik.
Oh.
Und sich versteckt hat die ganze Zeit.
Verständlich.
Die Polizei hat dann bei diesem Kutschenfäller ja nachgeschaut. Sie haben auch die Kutsche gefunden. Tatsächlich war an der Seite die Lampe beschädigt. Das heißt also, diese Geschichte stimmt. Zumindest soweit man es nachvollziehen kann. Das platziert wieder Walling und Jackson beide am Tatort. Aber wir erinnern uns, in der Apfelplantage selber waren nur die Spuren eines Mannes und einer
Frau. Genau, das wollte ich gerade sagen.
Jackson, also George Jackson, der Kutschfahrer, hat dann auch noch in einem Polizei-Line-Up die beiden identifiziert, was ich auch mega mutig finde.
Ja.
Denn damals war es ja noch nicht mit fancy Spiegelglas und so. Der musste halt wirklich vor denen auf- und ablaufen. Aufgrund dessen erhärtet sich der Verdacht gegen Jackson und Walling natürlich immens.
Klar,
die beiden bleiben im Gefängnis. Sie streiten immer noch beide alles ab. Die Geschichten ändern sich immer wieder. Sie gestehen einfach nicht. Was sie vor allem auch nicht tun, ist sagen, wo der Kopf ist. Sie werden immer wieder gefragt, wo habt ihr den Kopf, wo ist der Kopf? Sie sagen nichts dazu, gar nichts. Also bleiben Walling und Jackson im Gefängnis in Cincinnati. Wohlgemerkt in Cincinnati, was ja in Ohio liegt, also in einem anderen Bundesstaat, als der Mord passiert ist.
Ja.
Weil man solche Angst vor Lynchjustiz hatte. Weil dieser Mord so viel Aufsehen erregt hat, dass die Leute wirklich in der Straße nach Blut geschrien haben. Die wollten die in die Finger kriegen und in der Luft zerreißen. Deswegen sind sie in Cincinnati geblieben bis Ende Februar. Und wir sind immer noch erst Ende Februar.
Krass.
Bedenke, ja, das ist noch nicht mal ein Monat seit dem Mord. Und in der Zeit, das finde ich schon wirklich, wirklich beeindruckend. Dann wurden sie nach Newport transferiert, über die Brücke quasi, ins Gefängnis in Kentucky, wo auch der Mord passiert ist. Die Herren sitzen im Gefängnis, alles geht hin und her, die Verhandlungstage werden festgesetzt und so weiter. Am 27. März wird Pearl endlich beerdigt. Leider, leider immer noch ohne ihren Kopf. Die Familie hat so lange gewartet, weil man immer noch gehofft hat, dass man vielleicht den Kopf findet, damit die Tochter intakt quasi beerdigt werden kann, aber es ist nie gelungen.
Und was ist mit dem Fötus? Also ich meine, hat
der
den
Fötus,
nicht mit...
Nein, die Familie hat den Fötus nicht gewollt und man weiß nicht, was aus dem Fötus geworden ist, nachdem er da zum Ausstellungsstück wurde.
Ja. Ja.
Also wurde Pearl dann beerdigt und in den Zeitungen stand hinterher, dass so eine große Gemeinde nie zusammengekommen war für eine Beerdigung. Mhm. Direkt danach hat sich dann im Grunde eine Tradition entwickelt, die bis heute anhält, wenn du auf diesen Forest Hills Friedhof in Greencastle gehst, wo sie bestattet ist. Jetzt kannst du noch heute den, also es gibt keinen Grabstein mehr, weil die Leute an den Grabstein immer, also sie haben immer Stückchen vom Grabstein mitgenommen, also quasi Stein davon abgeschlagen. Was die Tradition ist, die ich eigentlich erwähnen wollte, war, dass man Münzen da lässt. Und zwar immer mit dem Kopf nach oben, um Pearl einen Kopf zu geben. Und das ist tatsächlich heute noch so. Also es gibt viele Fotos online von diesem Grabsteinstumpf, wo diese ganzen Pennies drauf liegen und alle mit dem Kopf nach oben. Das ist eben noch heute im Grunde in der Gemeinde und eigentlich auch im Bundesstaat Kentucky generell eine sehr wichtige Geschichte, der Mord von Pearl Bryan. Und eben die Tatsache, dass man niemals ihren Kopf gefunden hat.
Die haben ihn wirklich nie gefunden.
Nein, sie haben ihn nie gefunden. Sie haben dann Jackson am 14. Mai 1896 und Walling am 19. Juni zum Tode durch den Strang verurteilt. In der Zwischenzeit waren noch alle möglichen Geschichten von den beiden aufgekommen. Also selbst in der New York Times ist das hoch und runter diskutiert worden. Und bis zum Ende auch nicht den irgendeine Möglichkeit zu geben, das abzuschließen in irgendeiner Form.
Es ist also ergibt auch keinen Sinn, weil natürlich würde man davon ausgehen, dass sie den Kopf entfernt haben, um eine Identifizierung unmöglich zu machen. Mhm. Die waren nun schon erfolgt, sie waren verurteilt, sie waren zum Tode verurteilt. Das heißt, eine absolute Strafe. Es gab also gar keine Chance mehr, wahrscheinlich diesem Urteil zu entkommen. Dann hätte man jetzt auch mal sagen können, okay.
Es wäre eigentlich das Richtige gewesen, mal zu sagen, okay, ich habe ihn da und da. Walling hat bis zum Schluss gesagt, er sei unschuldig. Er war nicht da, als sie getötet wurde.
Na gut, und das kann ja
ich
sein.
Ich sage mal, ich halte das sogar für wahr, weil es eben nur diese beiden Fußspuren gab. Und ich denke, Walling war da, um Ausschau zu halten. Ich denke, dass er involviert war, aber ich glaube nicht, dass er sie ermordet hat. Das heißt, die Todesstrafe war meines Erachtens vielleicht für Walling nicht angebracht. Nicht, dass ich sowieso generell Verfechter der Todesstrafe wäre, aber für diese Zeit und in dem Rechtskontext. Bei Jackson ist es anders.
Ja.
Jackson ist einfach, um einen Fachausdruck zu verwenden, ist widerlich. Er sagt dann, musst du dir mal vorstellen, um 9 Uhr sollte die Hinrichtung stattfinden.
Mhm.
Und um 8.57 Uhr sagt er, Walling ist nicht schuldig an dem Verbrechen, ich bin schuldig.
Bitte was?
Ja, und daraufhin muss die ganze Hinrichtung ausgesetzt werden. Sie rufen den Gouverneur an, es wird eine Riesenmaschinerie losgefahren. Und als dann die Menschen ankommen, um mit Jackson darüber zu sprechen, sagt er nichts mehr. Er sagt wieder nichts mehr. Das heißt, im Endeffekt geht das Ganze doch weiter. Und um 11.30 Uhr stehen die beiden wieder auf dem Richtblock. Und Walling ist zu diesem Zeitpunkt schon völlig verzweifelt.
Ja.
Und er sagt, dieser Mann kann mich retten, um Gottes Willen, sag doch was. Das Einzige, was Jackson als letzte Worte sagt, ist, dass er nicht schuldig sei an diesem Verbrechen, dem er hier angeklagt ist. Walling sagt nur noch, ich bin unschuldig. Ich bin ein Unschuldiger. Und um 11.40 Uhr wird schließlich die Hinrichtung vollstreckt. Vielleicht noch ganz wichtig vorher, Walling hätte sich selbst retten können. Sie haben ihm angeboten, noch kurz vor der Hinrichtung um 11.30 Uhr, sag uns, wo der Kopf ist und wir richten dich nicht hin. Und er sagt, ich schwöre bei Gott, ich weiß es nicht, ich würde jetzt nicht lügen.
Das würde ich ihm sogar mal glauben.
Ich glaube es ihm auch.
Dass er kein Rückgrat hat, ist eine andere Sache. Aber ich würde ihm mal glauben, dass er nicht weiß, wo der Kopf gerade zu dem Zeitpunkt sich befindet.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass er, also man weiß es nicht, vielleicht hat er ihn gesehen, aber ich glaube nicht, dass er was damit zu tun hatte. Er hatte auch nicht damit zu tun, den Kopf abzutrennen. Ich denke, das war schon unser Freund Jackson. Ich war natürlich nicht dabei, aber es gibt Hinweise darauf.
Ja.
Ich glaube auch, dass Jackson Walling so einbezogen hat in diesen Besuch von Pearl, dass er sich um sie kümmern sollte, so viel war, damit Walling mit Pearl gesehen wurde auf der Straße. Ist nur eine Vermutung, er hat es ja nie zugegeben, aber warum sonst hätte er das machen sollen?
Es ist auch naheliegend, weil er ja als erster überhaupt Walling ins Spiel gebracht hat gegenüber der Polizei.
Richtig.
Also er hatte wahrscheinlich die Vermutung, okay, der ist dumm, der verstrickt sich vielleicht auch in missverständliche Aussagen, der wurde gesehen, vielleicht kann ich den vorschieben als Täter.
Richtig, das glaube ich auch. Ich glaube, er hatte von Anfang an den Plan, den Walling als Fall Guy zu benutzen. Jetzt nochmal schnell zum Abschluss. Den Kopf, ja, den Kopf hat man nie gefunden, bis heute nicht. Es ist auch heute noch so ein Trope, tatsächlich in dieser ganzen Gegend, ne, wo ist Pearl Bryans Kopf. Es gibt Lieder darüber, mittlerweile ja auch Merchandise. Ich kannte das Ganze tatsächlich, jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, aus meinen Ghost-Hunting-Zeiten, ja, weil Ghost-Adventures, oh Gott. Ja, es ist peinlich, aber wahr. Ghost Adventures, die waren mal in Bobby Mackey's Music World.
Yeah.
Das kennst du vielleicht auch, in Wilder, Kentucky. Angeblich der verspukteste Ort der Welt.
Ist das nicht quasi jedes der Häuser,
ja,
in der dauernd? Okay.
Und es ist lächerlich. Die Legende geht, Bobby Mackey's Music World war ursprünglich mal, also auf dem Grundstück, war mal ein Schlachthaus zur, yeah, Zeit von diesem, also Ende des 19. Jahrhunderts. Und man hat gesagt, dass Jackson und Walling diesen Kopf und Pearl in diesem Schlachthaus in einen Brunnen geworfen haben sollen.
Aha. Natürlich, das ist ja in der Nähe gewesen, oder?
Ja, genau. Ah, okay. Also das ist in Wilder, Kentucky. Das ist da in der Nähe quasi nebenan. Okay. Und dass jetzt angeblich alle drei da spuken sollen und da die Leute irgendwie angreifen sollen. Tatsächlich, diese ganze Geschichte mit Bobby Mackey's Music World, das kommt eigentlich erst so in den 80er, 90ern auf. Und das fällt zusammen mit dieser Satanic Panic.
Aha.
Weil man gesagt hat, dann erst, vorher wurde das nie erwähnt, dass Scott Jackson und Walling irgendwie Satanisten gewesen seien und die hätten den
Warum
Kopf
sollen
für
sie
Rituale.
Das plötzlich gewesen sein?
Ja.
Das macht gar keinen
und es
Sinn.
Ist auch zu keiner Zeit irgendwo erwähnt. Und wenn die Viktorianer irgendwas geliebt haben, dann war das eine gute Gruselgeschichte oder Spukgeschichte. Also wäre das irgendwie damals,
ja,
auch nur zur Sprache gekommen, dass Pearls Geist irgendwo rumläuft, dann hätte man das mit Sicherheit auch damals schon in der Zeitung gelesen.
Das
ist halt so der erste Kontakt, den ich mit dieser Geschichte hatte. Und ist das nicht traurig, wenn man so darüber nachdenkt? Da ist eine junge Frau ermordet worden. Nicht nur war sie am Leben, als das zu ihr angetan wurde, auch, ja, war das ja nicht irgendwer. Sie hat ihn ja zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt mal geliebt oder war in ihn verliebt oder es war ihr Partner, es war kein Fremder, der ihr das angetan hat. Und sie war schwanger von diesem Mann. Also sie war ja zu dem Zeitpunkt noch schwanger mit einem lebendigen Kind.
Ja.
Es ist einfach ein ganz furchtbarer Gedanke, so einen Tod sterben zu müssen. Und die Hauptursache, dass Menschen damit in Berührung kommen, ist so eine dämliche Gruselgeschichte.
Ich finde es... Das ist so traurig.
Es ist wirklich traurig.
Ja.
Es ist eine ganz, ganz traurige Geschichte. Sie passt in die Zeit.
Ja.
Weil vieles davon, ja, es hätte heute auch noch passieren können, traurigerweise. Aber sie wäre vielleicht nicht so ohne weiteres in diese Falle getappt, hätte sie nicht so schrecklich um ihre, mhm, Existenz fürchten müssen. Das glaube ich schon. Und es gibt ja in den ganzen Jahrhunderten, Jahrtausenden, in denen es für Frauen so einen sozialen Abstieg bedeutet hätte, eben unverheiratet schwanger zu werden. Immer wieder Fälle, in denen Frauen aufgrund dieser Gemengelage in Notsituationen geraten.
Ja.
Sei es, weil die Abtreibung selbst nicht sicher vorgenommen wird und die Frauen dann da auf dem Küchentisch verbluten. Oder sei es, weil sie sich eben in Hände von Leuten begeben müssen, die sie dann um die Ecke bringen, so wie hier geschehen. Dein Leben zählt im Grunde gar nichts. Zählt
und natürlich weiß man nicht, wie hätte Pearl sich entschieden, wenn sie gewusst hätte, sie kann das Kind bekommen, ohne,
ja,
einen sozialen Abstieg oder Ächtung zu fürchten.
Genau.
Hätte sie das Kind bekommen, hätte sie das vielleicht in die Obhut Dritter übergeben.
Ja.
Aber sie hätte wahrscheinlich in jedem Fall nicht sterben müssen, wenn die gesellschaftliche Lage nicht so gewesen,
genau,
wie sie zu,
richtig,
dem Zeitpunkt war. Unabhängig davon, die Entscheidung, sie zu töten, traf nicht Pearl und die Gesellschaft, sondern diese Entscheidung traf offensichtlich Jackson.
Ja, richtig. Aber trotzdem hat die Gesellschaft mit Schuld, wenn man so sagen kann. Weil, wie,
ja,
du sagst, wäre die Lage anders gewesen, hätte Pearl sich anders entscheiden können. Ich bin schon stolz auf Pearl, dass sie am 31. die beiden auf offener Straße so angeschrien hat.
Ja.
Zumindest hat sie sich nicht einfach so wie ein Schaf zur Schlachtbank führen lassen. Man muss auch nochmal bedenken, da sagte auch noch der Gerichtsmediziner, sie war von dem Kokain benebelt, also sie war sicherlich nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Aber als der Mord passierte,
mhm,
ist sie quasi aus diesem Nebel erwacht, weil wenn du,
ja, sie
total
hat sich ja
benebelt, genau, wenn du total,
ja,
benebelt bist, dann fasst du nicht so heftig in dieses Messer.
Mhm.
Und das, ja, es ist ein ganz schrecklicher Gedanke, finde ich, dass sie diesen Moment bewusst erleben musste. Zum Abschluss vielleicht noch, was ich denke und was ich auch in Quellen gehört und gelesen habe, was mit dem Kopf passiert ist. Der Jackson war ja Zahnmedizinstudent. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Zahnmedizinstudenten zur damaligen Zeit auch Autopsien vorgenommen haben. Und die hatten am Campus eine Verbrennungsanlage für die Leichen. Ich glaube, dass er die Tasche mit dem Kopf am Sonntag geholt hat, am Montag mit zur Schule genommen hat und den Kopf in dieser Verbrennungsanlage verbrannt hat, sodass man ihn nicht mehr finden kann. Blöd von ihm, dass er nicht einfach die Tasche gleich mit verbrannt hat. Ich verstehe das nicht, aber manchmal machen Leute halt Fehler.
Zum Glück auch Mörder.
Ja, und er hat ziemlich viele Fehler gemacht. Gott sei Dank, muss man sagen. Er war nicht so ein Genie, wie er dachte, dass er war. Einfach ein ganz mieses, kleines Mensch.
Ja, diese Hybris.
Ja, es ist einfach traurig, dass die Familie von Pearl bis zum Ende niemals ganz erfahren konnte, was mit ihr passiert ist. Weil sie auch niemals ganz erzählt haben, was eigentlich wirklich passiert ist. Und das, meine Lieben, ist die traurige Geschichte von Pearl Bryan und die Frage, was mit ihrem Kopf passiert ist.
Vielleicht wird sich diese Frage irgendwann klären, aber wir vermuten beide, glaube ich, dass dieser Kopf nicht mehr existiert.
Richtig.
Und damit dann leider auch dieses Rätsel nie ganz gelöst werden wird.
So ist es. Das wird wieder Anlass geben für noch mehr Lieder, Theaterstücke, Museumsausstellungen und Gruselgeschichten. Ich finde, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass da wirklich ein Mensch grausam zu Tode gekommen ist. Und das ist keine Gruselgeschichte.
Nein, das denke ich auch. Aber falls euch irgendwo ein kopfloser Geist über den Weg läuft...
Oder nur ein Kopf ohne Körper.
Oder ein Kopf ohne Körper. Es könnte Pearl sein.
So ist es. Lasst es uns wissen.
In diesem Sinne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.